Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit öffnete Jesus den Jüngern die Augen für das Verständnis der Schrift. Er sagte zu ihnen: So steht es in der Schrift. Der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ihr seid Zeugen dafür. Und ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch herabsenden. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Dann führte er sie hinaus in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er seine Hände und segnete sie. Und während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber fielen vor ihm nieder. Dann kehrten sie in großer Freude nach Jerusalem zurück. Und sie waren immer im Tempel und priesen Gott. Evangelium Jesu Christi. Ja, bei Lukas, also was wir gehört haben, ist das Ende des Lukas-Evangeliums, das 24. Kapitel. Das beginnt damit, dass die Frauen am Ostermorgen zum Grab gehen und dann kommt diese Emmaus-Erzählung und dann tritt er durch die verschlossenen Türen und erscheint ihnen und sie erschrecken und dann gibt er ihnen, will er was zu essen, damit sie sehen, dass er kein Geist ist und zeigt ihnen die Hände und Füße, also die Wundmale. Und dann kommt der Text, den wir heute gehört haben. Also da ist die Himmelfahrt, ist ein Teil, geschieht am Ostersonntag, ist sozusagen völlig in der Bewegung von Auferstehung. Es ist unter den Evangelien streng genommen auch nur Lukas, der so etwas wie eine Himmelfahrt berichtet. Es gibt sie nicht bei Matthäus, es gibt sie nicht bei Johannes. Bei Markus, das Markus-Evangelium endet irgendwie ein bisschen in einem Chaos. Die Frauen finden das leere Grab und die Engel und sind völlig verwirrt. Sie sollen den Jüngern sagen, sie sollen nach Galiläa gehen, dort würden sie den Auferstandenen treffen. Und das hat man dann als so unbefriedigend empfunden, dass 40, 50 Jahre noch so ein etwas abrundender Schluss da dran gefügt wurde, in dem wird dann die Himmelfahrt auch erwähnt. Also es geht darum, dass der Gekreuzigte, der Jesus, mit dem die Jünger gelebt haben, der dann gekreuzigt wurde, dass der sozusagen bei Gott verherrlicht wird, dass er in die Sphäre Gottes eingeht und dort zur Rechten Gottes sitzt, Gott ist. Es heißt ja auch nur im ganzen Evangelium an der Stelle, nach der Auferstehung und bei der Himmelfahrt sozusagen, sie fielen vor ihm nieder. Das tut man nur im Evangelium zumindest, das ist ein Zeichen der Anerkennung der Gottheit Jesu. Die Jünger kehren dann in großer Freude nach Jerusalem zurück, sicher mit Freude mit Jesus, aber auch wahrscheinlich in der Ahnung, dass was sie da erleben, seine Verherrlichung, nicht nur etwas ist, was Jesus alleine angeht, sondern auch sozusagen die Perspektive des Menschseins ist. So wie es im Tagesgebet gerade hieß, denn in der Himmelfahrt deines Sohnes hast du den Menschen erhöht. Schenke uns das feste Vertrauen, dass auch wir zu der Herrlichkeit gerufen sind, in die Christus uns vorausgegangen ist. Also sozusagen, wir sind nicht nur Papst, sondern wir sind auch Gott. Und von daher kann man sich nicht wundern, dass sie in großer Freude nach Jerusalem zurückgehen und dann dort Vatertag feiern. Nee, sie gehen in den Tempel und preisen Gott. Ja, das ist ja alles sehr schön. Worüber man irgendwie so ein bisschen, oder zumindest ich, überrascht bin, ist, wie sehr diese Ostertexte betonen, dass der Messias leiden muss. Das ist sowohl der Knackpunkt in der ganzen Emmaus-Erzählung, und hier erweist es sich sogar als ein Schlüssel zur Verständnis der Schrift. Er öffnete ihnen die Augen für das Verständnis der Schrift, sagte zu ihnen, so steht es in der Schrift, der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Das hat also irgendwie eine größte Bedeutung. Und auch, sie kriegen ja dann den Auftrag, allen Völkern angefangen in Jerusalem zu verkünden, sie sollen umkehren, damit sie versöhnt werden. Sie sollen umkehren. Diese Umkehr steht meines Erachtens in einem unmittelbaren Zusammenhang zur Erfahrung der Verherrlichung des Menschen jetzt. Also ich rede nicht über das, was nach unserem Tod geschieht. Da kann ich nicht viel aus eigener Erfahrung sagen. Ich rede über jetzt, über unser Leben jetzt, über unseren Alltag jetzt. Sie sollen umkehren. Ich glaube, dass, oder so wie ich es verstehe, der Knackpunkt dieser Umkehr der ist, dem Leben standzuhalten. Gewöhnlich ist es so, dass wie jedes Tier das auch macht, wenn Schwierigkeiten oder Spannungen auftreten im Leben, und die treten im Alltag permanent auf. Also wie jedes Tier entweder flieht oder angreift oder sich irgendwie totstellt. Alles Maßnahmen, um die Spannung, die Gefahr nicht zu spüren. Bei der Flucht geht man der aus dem Weg. Beim Angriff versucht man, den Verursacher der Spannung zu beseitigen. Und beim Totstellen macht man, dass man gar nichts mehr spürt. Das ist so elementar, dass es überhaupt nicht leicht zu durchbrechen ist. Das Fliehen, das bewerkstelligen die Menschen, glaube ich, vor allem über Ablenkung. Darin hat das Menschengeschlecht eine große Tradition. Brot und Spiele, hieß es bei den Römern. Und da sozusagen, wenn man sich den Spannungen nicht stellt, was das heißt, sage ich gleich noch mehr, dann bauen die sich auch irgendwie, werden dann größer im Lauf der Zeit. Also man braucht immer ein bisschen mehr zur Ablenkung. Dann nähern wir uns schon dem Thema der Sucht und auch der Gier. Haben wollen und darin das Loch zudecken, das einfach da ist. Das ist schon irgendwas, womit der Adam zu kämpfen hat und zu verliert im Paradies. Da hätte es bestimmt Bäume, Apfelbäume in Menge gegeben, so viel, dass es ihm hätte schlecht werden können vor lauter Äpfeln. Aber Äpfel machen halt nicht satt. Erfüllen nicht jedes Bedürfnis im Menschen. Es fehlt immer was. Das habe ich schon als kleiner Bub, habe ich mir sehnlichst zu Weihnachten ein Auto gewünscht, dass man über so ein Kabel mit so einem Kästchen verbunden war und dann mit Batterien und einem Lenkrad und dann konnte man hinter dem hergehen und das so durch die Wohnung steuern. Das war super, aber nach 2 Tagen stand es irgendwie in der Ecke. Das ist schon nett gewesen, ja, aber... Und der Adam, der will jetzt noch den verbotenen Baum. Der muss es bringen. Er sucht die Erfüllung auf der Horizontalen, mehr vom Selben. Also, ja, so machen wir das. Mehr vom Selben ist die Methode, wie wir glauben, dem Mangel und der Spannung im Leben, Entspannungen entgehen zu können. Und so bauen wir uns auch das Gottesbild. Gott ist irgendwie die höchste Vollkommenheit, der hat alles. Der hat restlos alles. Alles, was es gibt. Und sozusagen noch alles besser und größer, als wir uns denken können. Alle Macht und alle Stärke und alle Kraft und alle Kreativität und. So geht das Leben nicht. Und Gott ist auch so nicht. Und entsprechend kann die Erfüllung so nicht funktionieren. Was wir in Jesus sehen, der sich ja sozusagen im Nachhinein als Gott herausstellt, wie wir heute und an Ostern feiern, ist, dass es neben der Fülle in Gott noch eine ganz andere Bewegung gibt, nämlich die der Entleerung. Das beginnt sozusagen schon innertrinitarisch mit der Zeugung des Sohns. Der Vater gibt sich in der sogenannten Zeugung völlig weg, so völlig weg, dass der Sohn der Gezeugte der Vater ist. Und der Sohn als menschgewordener Logos zeigt uns, was diese Bewegung, die in Gott ist, die göttlich ist, was die für Menschen bedeutet. Sie bedeutet, im Hören zu leben, die Dinge an sich heranzulassen. Jesus ist der, der ganz aus dem Vater lebt, der auf alle sozusagen eigene Ideen, was jetzt schön wäre und was auch noch gescheit wäre und was man auch noch machen könnte und so und wie man sich auch noch vergnügen könnte, das lässt er alles weg, sondern lebt völlig sozusagen aus dem Strom, der von Gott her auf ihn zukommt und durch ihn hindurchgeht und der sich als Liebe weitergibt zu den Menschen. Darum muss sozusagen gierig nach oben streben und sammeln, die Erfüllung verfehlen, weil die einfach so nicht ist. Gott ist nicht so. Das Leben sozusagen in seiner, die Wirklichkeit in seiner, in ihrer tiefen Struktur, die ist halt einfach nicht so, dass das zum Erfolg führen könnte. Das geht nicht ohne dieses Moment der Entleerung seiner selbst, seines Ego, wie es oft heißt. Und jetzt komme ich nochmal zu dieser Geschichte mit der Umkehr. Diese Entleerung seiner selbst, die bedeutet Umkehr. Und diese Umkehr lernen wir im Leben, geradezu eigentlich an den Widrigkeiten des Lebens. Also keine Sorge, ich preise nicht das Leiden. Leiden ist immer, wenn es einen kommt. Es tut halt weh. Es ist nicht schön. Aber es ist eine Realität unseres Lebens. Der Tod ist eine Realität des Lebens und er begegnet uns nicht nur am Ende, sondern schon während des Lebens, in jedem Verlust, überall dort, wo unsere Erwartungen enttäuscht werden. Es beginnt schon hier in der Meditation oder beim Mittagessen. Überall sind immer wieder, gibt es kleine Verluste. Man ist nicht so zufrieden, wie man es sich vorstellt. Es fehlt was. Die Kehrseite der Sehnsucht ist der Mangel. Immer wieder begegnen wir in kleinen Dosen dem Tod. Sich dem zu stellen, darin besteht die Umkehr. Und dieses Stellen besteht sich stellen, dieses Standhalten besteht darin, dass wir das, was im Außen das Leben uns bringt, was da auf uns zukommt, an uns heranlassen, an unser Inneres gelangen lassen. Das halte ich für den entscheidenden Schritt im Leben. Das bedeutet, dass man das Leiden oder den Tod ein Stück erlebt, mitten im Leben. Davor haben wir natürlich Angst. Darum redet Jesus immer vom Glauben, vom Vertrauen. Das braucht eine Art von Vorschussvertrauen und so einer Vorschusshoffnung und ein Fest wie das heutige will beides irgendwie in uns bestärken. Man kann das nur in dem Maß an sich heranlassen, wie es ein Vorschussvertrauen und eine Vorschusshoffnung gibt. Aber das genügt. Und wenn das Maß noch so klein ist, weil was dann irgendwie geschieht, ist eine kleine Erfahrung der Auferstehung. eine kleine Erfahrung von Gehaltenwerden von Gott, von unbedingter Liebe, von dem, was im Neuen Testament so oft ewiges Leben heißt. Und wenn das geschieht, dann wächst das Vertrauen, weil man erlebt, ja, das war richtig. Es war richtig, das an mich heranzulassen. Es war richtig, dieses Leiden oder diese Spannungen oder diese Unzufriedenheit nicht wegzuschieben und mich nicht abzulenken, sondern das diesen Teil meines Lebens zu durchleben. So gut es halt geht. Mit allen Fluchten und allen Abwehren und. Das gehört dazu. Das ist Teil des Prozesses. Es war gut, mich dem irgendwie auszusetzen. Mir das einzugestehen. Mir einzugestehen, dass Leben nicht einfach nur von sonnigem Hügel zum nächsten sonnigen Hügel geht. Von Blume zu Blume. Sondern dass dazwischen auch Täler zu bestehen sind. Und jetzt bin ich im Tal. Und jetzt lebe ich im Tal. Es ist halt dunkler, schattiger. Ist halt so im Tal. Auf die Weise lernen wir etwas von dieser Bewegung in Gott der Entleerung, der Entäußerung, des Aufgebens unserer Vorstellungen. Und das ist Hören. Das lernen wir gerade an den Widrigkeiten des Lebens. Und die Kehrseite dieses schmerzlichen Lernens ist, etwas von der Vergöttlichung, von der Verherrlichung zu erfahren, die Jesus, die wir heute für Jesus feiern. Wir haben in den Schriftbetrachtungen am Ende immer Johannes vom Kreuz gelesen. Höchste Vollendung, Vergessen des Geschaffenen, das sind die ganzen Ablenkungen und alles, was draußen ist. Gedenken des Schöpfers, dass Gott auch in den Tälern des Lebens ist, allem innewohnt, alles durchseelt, gerichtet sein auf das Innere. Darum geht's. Das Leben wird von außen nach innen gelebt. Was außen ist, muss nach innen genommen werden. Und dann geschieht etwas mit uns. Wir erfahren die unbedingte Liebe Gottes, Auferstehung. Und die zweite Bewegung ist, das Leben wird von innen nach außen gelebt. Das kommt da auch vor. Die sollen jetzt zwar aller Welt da die Umkehr und die Vergebung der Sünden verkündigen, aber als erstes sollen sie mal wieder in die Stadt gehen und dort bleiben. Nichts verkündigen. Bleiben. Das Leben durchleben. Bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Erst wenn sozusagen diese Erfahrung der Einwohnung des Geistes, der Verherrlichung im Menschen, der sozusagen der Ausprägung von Kindschaft Gottes gemacht ist, dann geht's nach außen. Denn dann wird sozusagen über die Bewegung nach außen dieser Geist Gottes nach außen getragen, in die Welt gesetzt. Ja, ich glaube, dass es das ist, worum es im Leben geht. An Gott sozusagen, an dieser verborgenen Seite Gottes teilhaben, der sich ja, hingibt. Um darüber sozusagen zu erfahren, dass man in Gott lebt und Gott in einem lebt.